ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Dass auf der beliebten portugiesischen Urlaubsinsel Madeira Gläubige zu einem deutschen Gottesdienst zusammenkommen, ist nicht ungewöhnlich. Doch heute war der Anlass ein besonders trauriger. Gerade mal 2 Tage ist es her, dass an dieser Stelle ein Bus mit Touristen an Bord die Böschung herunterstürzte. 29 Menschen kamen ums Leben, vermutlich die allermeisten von ihnen Deutsche. Noch immer werden auch viele deutsche Verletzte im Krankenhaus behandelt. Ab morgen sollen sie zurück in ihre Heimat kehren können. Diese Blumen sind nicht die einzigen, die an das Busunglück erinnern. Ganz Portugal trauert. Noch sind nicht alle Toten identifiziert. Und noch steht die Frage im Raum, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Natalia Bachmeier.
Alle Flaggen auf Halbmast. Portugal ist 3 Tage in Staatstrauer. Und diese Trauer ist nicht verordnet, sie ist echt. Die Menschen in Madeira sind stolz auf ihre Gastfreundschaft. Und dass nun ihre Gäste von einem solchen Unglück getroffen wurden, macht sie fassungslos. Das ist ein ganz trauriger Moment für uns hier in Madeira. Wir können den Familien, die geliebte Menschen verloren haben, nur unser Beileid aussprechen. Wir fühlen uns so hilflos. Das Einzige, was wir tun können, ist mitfühlen. Den Schmerz verstehen, den die Verletzten empfinden und die Familien der Todesopfer. Heute, am 2. Tag nach dem Unglück, ist auch Portugals Präsident auf die Insel gekommen. An der Unfallstelle legt er einen Kranz nieder, aber er will unbedingt auch mit Urlaubern und mit Betroffenen sprechen, sagt er. Normalerweise seien Portugiesen und Deutsche Freunde, aber jetzt seien sie Brüder.
Wir zusammen, Deutschland und Portugal, haben das gesehen als etwas wie ein Schock, ein besonderer Schock. Furchtbar, eine Tragödie.
Am Nachmittag hat die deutschsprachige evangelische Kirche zu einem Gedenkgottesdienst eingeladen. Unter den Besuchern sind auch Überlebende des Unfalls, die das Krankenhaus schon verlassen konnten. Andere müssen noch weiter behandelt werden. Ihr Zustand hat sich aber verbessert. Die Patienten sind stabil. Die Entwicklung ist aus klinischer Sicht bei allen günstig. Da hat sich seit gestern nichts mehr verändert. Die Ärzte sagen auch, aus medizinischer Sicht sei eine Verlegung nach Deutschland nicht notwendig. Viele Verletzte werden trotzdem so schnell wie möglich nach Hause wollen. Ein Flugzeug der Bundeswehr steht bereit. Ab morgen kann die Heimreise beginnen.
Sebastian Kisters war heute den ganzen Tag als Reporter auf Madeira unterwegs. Sebastian, wir haben im Beitrag gesehen, wie groß die Anteilnahme der Portugiesen ist. Wie erleben Sie die Menschen dort?
Sehr ungewöhnlich. Diese Anteilnahme gibt es auch uns gegenüber. Gerade eben hier passiert, da kam eine Frau auf uns zu und sagte, Sie sind vom deutschen Fernsehen. Ich möchte Ihnen sagen, wir leiden, wir fühlen mit Ihnen und Ihren Landsleuten. Also einem begegnet das immer wieder, nicht nur hier auf der Insel, auch auf dem Festland, was ja auch der portugiesische Präsident heute gesagt hat. Freunde sind für immer, Deutsche und Portugiesen, aber im Moment fühlen wir wie Geschwister, wie Brüder.
Gibt es irgendetwas Neues zur Unfallursache?
Die Menschen, die diesen Unfall bewerten, auswerten müssen, sagen, es ist viel zu früh, jetzt zu sagen, woran es gelegen hat. Es gibt allerdings Hinweise, erste Zeugenaussagen, die untermauern eine Theorie, die es bereits ganz am Anfang gab, nämlich, dass irgendetwas mit dem Antrieb dieses Busses nicht gestimmt haben kann. Der Fahrer ist ja mehrfach gegen eine Mauer gefahren, um abzubremsen. Das ist ihm nicht gelungen. Diesen Fahrer möchte man möglichst bald befragen, hatte die Hoffnung, dass es schnell geht. Allerdings dauert das jetzt doch wohl etwas länger noch als gedacht.
Danke, Sebastian Kisters in Funchal auf Madeira. Aus Planwirtschaft werde Marktwirtschaft. Die Aufgabe der Treuhandanstalt war klar. Was dann Anfang der 90er Jahre beim Aufbau Ost passierte, das war der Abbau hunderttausender Arbeitsplätze und aus Sicht der Ostdeutschen das Verscherben ihrer Betriebe, das Verschleudern des ehemaligen Volkseigentums. Das Soziale in der Marktwirtschaft, das fehlte ihnen. Bis heute hat sich die Wut darauf bei vielen im Osten nicht gelegt. Langsam öffnen sich die Archive der Treuhand und Wissenschaftler versuchen anhand der Fakten eine objektive Beurteilung zu formulieren. Die Linke fordert heute einen neuen Treuhand-Untersuchungsausschuss. Markus Rehr und Jens Hölzig.
Wehmut erfüllt Willibald Nebel bis heute. Vom einstigen Kalisalzbergwerk im thüringischen Bischofferode zeugen fast nur noch die Abraumhalden. Zur Wende waren hier rund 2000 Kumpel in Arbeit. 1993 wurde der Schacht geschlossen. Willibald Nebel musste die Anlage mit zurückbauen.
Die Erinnerungen bleiben nach wie vor. Und vor allen Dingen die innere Wut, dass wir nicht mehr produktiv sein durften und dürfen, da ja nach wie vor erkundete Lagerstätten für über 40 Jahre noch vorhanden sind.
1993 trat Willibald Nebel mit 40 weiteren Kumpeln in den Hungerstreik. Sie wollten ihr Bergwerk retten und gegen die Treuhand protestieren, die ab 1990 die Planwirtschaft Ost in die Marktwirtschaft West überführen sollte. Bischofferode wurde dabei von der westdeutschen Kali und Salz übernommen und dann stillgelegt. Wohl zugunsten westdeutscher Standorte, wie sich im Nachhinein zeigte. Die Linkspartei will nun die gesamte Arbeit der Treuhand noch einmal auf den Prüfstand stellen, nicht nur in Sachen Bischofferode.
Weil es darum geht, Verantwortlichkeiten zu benennen und weil es darum geht, Befriedung in den neuen Ländern herzustellen. Weiter ist es so, dass viele Wunden klaffen und viele dieser Wunden wurden von der Treuhandanstalt gerissen. Menschen, die ein Leben lang engagiert gearbeitet haben, wurden um die Früchte ihrer Arbeit letztlich betrogen.
Die Linkspartei will in einem Untersuchungsausschuss im Bundestag unter anderem klären lassen, ob durch die Arbeit der Treuhand unnötig Arbeitsplätze in Ostdeutschland vernichtet wurden und ob Entschädigungen möglich sind. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung lehnt einen solchen Untersuchungsausschuss ab.
Also es gab ja ursprünglich die Hoffnung, dass man ein großes Volksvermögen heben könnte. Die DDR wurde als 10-stärkste Volkswirtschaft der Welt bezeichnet. Das Ergebnis war aber natürlich, dass man in hohen dreistelligen Milliardenbeträgen aus Steuermitteln die Abwicklung der Treuhandbetriebe finanzieren musste. Die waren ja nicht wettbewerbsfähig zu einem ganz großen Teil. Von daher sehe ich nicht, wen man wie entschädigen will.
Willibald Nebel, der ehemalige Bergmann von Bischofferode, wünscht sich, dass die Vergangenheit aufgearbeitet wird. Er glaubt immer noch, dass sein Bergwerk wettbewerbsfähig gewesen wäre.
Dieses Bild, an dem tagtäglich viele Menschen in Londonderry in Nordirland vorbeilaufen, soll eine Mahnung sein. Es soll an die Gewalt und die Toten des Nordirland-Konfliktes zwischen Protestanten und Katholiken erinnern. Tausende kamen um, wie am Bloody Sunday 1972, wo auch dieser junge Mann sein Leben verlor. Nun gibt es große Befürchtungen, dass der Konflikt in Nordirland wieder aufflammen könnte. Sollten beim Brexit wieder Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eingeführt werden. Seit Januar schon haben die Spannungen wieder zugenommen, so auch in Londonderry, das zum Vereinigten Königreich gehört und an die Republik Irland grenzt. Dort wurde in der Nacht bei Ausschreitungen eine junge Journalistin erschossen. Die Ermittler sprechen von einem terroristischen Akt. Annette Dittert über neue Gewalt, die alte Wunden aufreißt.
Die Gewalt eskalierte nach Einbruch der Dunkelheit, nach einer Polizeirazzia in Craigan, einem republikanischen Stadtteil Londonderrys, fliegen Brandbomben, mehrere Autos gehen in Flammen auf. Die Journalistin Lyra McKee twittert, Derry heute Abend, absoluter Wahnsinn. Dann fallen Schüsse in Richtung Polizei. Lyra McKee, die von hier die Zusammenstöße beobachtet hat, wird schwer verletzt. Sie stirbt noch in der Nacht im Krankenhaus. Unweit vom Tatort versammelten sich heute Katholiken und Protestanten zu einer Mahnwache, gemeinsam, um zusammen zu demonstrieren, dass ganz Nordirland weiter hinter dem Friedensprozess steht. Trauer um eine junge Frau und Journalistin, der das friedliche Zusammenleben hier ganz besonders wichtig war. Lyras Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Ihr Leben war ein Licht im Leben so vieler anderer. Und all das, wofür sie gekämpft hat, muss weitergehen. Die nordirische Polizei vermutet die neue IRA hinter dem Mord. Eine katholische Splittergruppe, die in den letzten Monaten wiederholt Autobomben gezündet hatte. Das Friedensabkommen, das am Karfreitag 1998 abgeschlossen wurde, haben sie nie akzeptiert, obwohl die IRA damals mitunterzeichnete und ein Land zu hoffen begann. Denn der hart erkämpfte Kompromiss beendete damals einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten, der mehr als 3500 Opfer gefordert hatte. Ein Bürgerkrieg, der von kleinen Gruppen wie der neuen IRA bis heute immer wieder angefacht wird. Die nordirische Polizei veröffentlichte heute Abend Bilder des möglichen Täters. Eine Person, die hinter einer Häuserwand gezielt Richtung Polizei schießt. Diese Tat wird nichts erreichen, außer eine Familie in tiefe Trauer zu stürzen und uns einmal mehr auf die schrecklichste Art in die Schlagzeilen zu bringen. Ausgerechnet heute, am Karfreitag, 21 Jahre nach dem Friedensabkommen. Ein Frieden, der in der Region auch mehr als 20 Jahre danach weiterhin fragil bleibt.
Außergewöhnlicher Höhepunkt in einem außergewöhnlichen Wahlkampf. Die Bewerber um das Präsidentenamt in der Ukraine haben sich im Olympiastadion von Kiew ein Rededuell geliefert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
Amtsinhaber Poroschenko und sein Herausforderer Selenskyj trafen zwei Tage vor der Präsidentenwahl aufeinander. Vor tausenden Zuschauern warf Poroschenko seinem Konkurrenten Selenskyj mangelnde Erfahrung vor. Der Politikneuling sei unfähig, sich im Konflikt mit Moskau zu behaupten. Der populäre Komiker liegt in Umfragen klar vorn. Selenskyj bezichtigte Poroschenko der Korruption. Es war der einzige Wahlkampftermin, bei dem sich beide Bewerber direkt gegenüberstanden. Die Demokraten im US-Kongress wollen den vollständigen Bericht von Sonderermittler Mueller einsehen. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses forderte vom Justizministerium das Original und alle zugrunde liegenden Unterlagen an. Teile des Berichts waren vor der Herausgabe geschwärzt worden. Den Demokraten geht es um offene Fragen zur Rolle von US-Präsident Trump. Er hatte laut Bericht mehrmals versucht, die Arbeit von Sonderermittler Mueller zu beeinflussen. Am heutigen Karfreitag hat Papst Franziskus bei einer Kreuzwegsprozession in Rom an das Leiden und Sterben Jesu erinnert. Gemeinsam mit tausenden Gläubigen nahm er am Kolosseum an den Feierlichkeiten teil. Die Kreuzwegszeremonie stellt nach christlichem Glauben den Leidensweg Jesu bis zur Kreuzigung nach. Am Sonntag will Franziskus den Segen Urbi et Orbi spenden. Unter dem Motto Abrüsten statt Aufrüsten, Atomwaffen verbieten, haben heute die Ostermärsche begonnen. Zum Auftakt zogen in Gronau einige hundert Menschen zur dortigen Urananreicherungsanlage und forderten deren Stilllegung. Über die Feiertage sind in mehr als 100 Städten Demonstrationen geplant. Eine Hauptforderung der diesjährigen Ostermärsche ist der Stopp von Rüstungsexporten in Krisengebiete.
Und zum Schluss noch etwas Schönes. Das Wetter, Sven Plüger, bleibt doch so toll, oder?
Pina, das war eigentlich ein vollständiger Wetterbericht, den ich da gerade habe hören dürfen. Ja, es bleibt so. Es ist sonnig, es bleibt sonnig und damit kann ich eigentlich zurückgeben. Es gibt allerdings natürlich immer noch einen Mittelteil und auf den möchte ich nicht verzichten und der kommt an dieser Stelle. Das ist der Blick mal auf den Satellitenfilm. Man sieht praktisch den wolkenlosen Himmel bei uns und man sieht, die ganzen Wolken tummeln sich um uns rum. Und für all jene, die derzeit sich entschieden haben, im Südwesten Europas, also Spanien, Festland oder auch Balearen Urlaub zu machen, heute in Madrid der Höchstwert 11 Grad. Bei uns Duisburg 27 Grad. Jetzt kommt natürlich das auch, was uns auch natürlich immer beschäftigt. Wenn wir uns freuen über den Sonnenschein, über dieses tolle Wetter, was wir auch wirklich genießen dürfen, dann kommt natürlich die Feststellung, es ist schon wieder viel zu trocken im Land. Der Regen fehlt weiterhin dringend. Auch das soll natürlich an dieser Stelle gesagt werden und sein. Und wenn man dann hier nach Spanien guckt, dann kann man dort mit 50 bis 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter über Ostern rechnen. Örtlich sind es dann in einigen Regionen sogar durchaus 200 Liter pro Quadratmeter mit Überschwemmungsgefahr. Also dort ganz anderes Wetter als bei uns. Bei uns ist die Wärme da. Frankfurt am Main hier mal betrachtet bis zur kommenden Woche, fast bis zum Ende der Woche, eben diese hohen, fast sommerlichen Temperaturen. Dann machen wir einen kleinen Abschwung. Mit allerdings noch gewissen Unsicherheiten. Das Wetter ist jetzt ziemlich schnell beschrieben, wenn wir in die Nacht schauen. Vielleicht mal Richtung Uckermark, Richtung Oderbruch hier in Brandenburg. Da sind ein paar Nebelfelder möglich, ansonsten ist es sternklar. Die Temperaturen in vielen Städten 7 bis 12 Grad. Im Umland kann es teilweise mal runtergehen auf minus 2 bis plus 1 Grad. Minus 2 im Umfeld der Dosse zum Beispiel. Dann morgen Vormittag Im Ostseeumfeld einige Schleierwolken, die nachmittags in der Osthälfte nach Süden vorankommen. Sonst bleibt sonnig und die Temperaturen im Rheinland gehen bis 26 Grad hoch. Im Osten 19 bis 22, direkt an der Küste bei aufwärmendem Wind 13, 14 Grad. Nordostwind Stärke 2 bis 4 und kurz die Aussichten. Viel Sonnenschein, Osterwärme ist da. Ostermontag im Südwesten ein paar Wolken. Kurzum, das Leben in den kommenden Tagen wird wohl vielfach draußen stattfinden, Pina.
Dankeschön, Sven Plöger. Und hier geht es weiter mit einem Krimi und der Mordkommission Istanbul. Die nächste Tagesschau folgt dann um 1 Uhr und wir sehen uns morgen am späten Abend wieder. Tschüss.